PH on Wien. Herzlich willkommen beim Podcast der Pädagogischen Hochschule Wien. Am Mikrofon ist Christian Berger und heute zu Gast Josef Reichmeier, seines Zeichens jetzt schon pensionierter Volksschullehrer und Volksschuldirektor in Wien. Man verbindet den Namen hauptsächlich mit ILB, Integrative Lernwerkstatt Brigitte Nau, oder?
Ist nur die halbe Wahrheit, was zumindest meine pädagogische Laufbahn oder Biografie betrifft, die auch erst, da war ich schon gegen 30, begonnen hat. Davor habe ich alles mögliche andere gearbeitet, weit weg von Schule.
Was denn? Wie bist du denn zur Schule gekommen?
Na, zur Schule bin ich zuerst gekommen, indem ich in Graz in die Volksschule gegangen bin. Ich wollte oder nicht. Dann als einziger meiner Volksschulklasse, weil ich mich erinnern kann, es waren 30 Buben, ins Lichtenfels-Gymnasium gegangen bin. Alle anderen sind in irgendwelche Hauptschulen verschwunden. Das heißt, ich habe meine ganze Freundes- und Alterskohorte verloren. Aber die Lehrerin hat halt gemeint, ja, obwohl wir 6 Kinder waren, ich sollte halt schon ins Gymnasium gehen. Ja, also sozusagen wieder von vorne begonnen. Vielleicht hat das auch schon was so ein bisschen bei mir hinterlassen, da dieser komplette Neubeginn in einem völlig anderen Umfeld, dann halt mit 10, 11 Jahren. Naja, und dann halt die 8 Gymnasialjahre, das ist ja ein bisschen zart, dann war irgendwie halt sehr lang gedauert. Also denke ich mir auch, was ich heute finde, diese Langform, diese viel gepriesene der AHS, ja, dass man halt dann ab 10 geht die künftige Elite, in eine gemeinsame Schule. In Wirklichkeit gehört die Langform halt von 6 bis 15 Jahren angesetzt während der Pflichtschuljahre und dann sollen sie halt in alle möglichen Richtungen sich weiterentwickeln, die Jugendlichen. Das sind schon eine gewisse Basis.
Dazu kommen wir noch, ja. Bleiben wir mal bei dem, du bist in Graz, hast maturiert,
genau.
Und hast eigentlich noch nicht vorgehabt, Lehrerin,
ja, also Lehrer zu werden. Nein, ich war froh, weg von Schule. Ich meine, ich war dann schon während meiner Schulzeit auch, ob ich jetzt bei der Recherche rund um meinen 65. heute noch einmal eindrücklich dokumentiert herausgefunden, ab 14, 15 Jahren dann schon einschlägig aktiv, Grazer Schülerzentrum, Mittelschülerzentrum, Roter Schülerbund und gegründet, maßgeblich mitgestaltet und Seminare gemacht und Schülervertreter, damals hat es das noch nicht so korrekt gegeben, also Schülervertreterinnen aus der ganzen Steiermark versucht zu organisieren und informieren und so. Also da erstaunlich viel auch schon gekurbelt, Schulungstexte zum Thema Schule.
Es ist eine Voraussetzung, sowas zu haben, um guter Lehrer, gute Lehrerin zu werden?
Nein, im Gegenteil, das waren in gewisser Hinsicht ja auch eigentlich Vorläufer zu einer Distanzierung von dem Betrieb Schule oder kritischen Reflexion darüber und nach der Matura dann nichts wie weg, also auch räumlich von Graz nach Salzburg gegangen und da dann halt jetzt über Schulpolitisches hinaus auch sehr viel politisiert und politisch aktiv gewesen in der Zeit.
Aber noch nicht mit dem Lehrerberuf?
Nein, und dann eben gejobbt in Metallfirma und als Ausfahrer und so weiter, also verschiedenste.
Und studiert auch was?
Begonnen, Politologie und Publizistikwissenschaft, aber hauptsächlich deswegen, weil ich nur dadurch ein Stipendium bekommen konnte. Weil in Graz hat es diese Studienrichtungen nicht gegeben, sonst wenn es das in Graz ergeben hätte, dann hätte ich da nichts gekriegt. Und mein älterer Bruder war schon in Salzburg, das war so ein bisschen ein Ankerpunkt. Also war dann ein 4-jähriges Gastspiel in Salzburg und dann bin ich von Salzburg nach Wien gelandet und dort eigentlich picken geblieben.
Nach Wien gekommen, auch noch nicht mit der Absicht, in die Schule zu gehen als Lehrer.
Es war auch politisch konnotiert irgendwie im Zuge eines Zusammenschlusses halt verschiedener Teilorganisationen und da bin ich dann noch eine Weile drin gehängt, bis es das Ganze halt zerlegt hat.
Was war dann für dich der anregende Punkt oder Schwerpunkt, warum du dann gesagt hast, okay, ich wende mich dem Lehrberuf zu?
Naja, das ist ein weiteres Kuriosum der Geschichte, dass ich ja das überhaupt nie gesagt habe, sondern das haben andere gesagt. sie haben gemeint, ja, du warst eher guter Lehrer. Also es war so, meine damalige Frau war dann schon, ist auch später berufen, aber doch im Berufsschulbereich eingestiegen gewesen. Und dann sind auch eigene Kinder gekommen. Und ja, und für mich dann so gegen die 30 hin schon auch die Frage, okay, wie mache ich da jetzt weiter? Nur so herumjobben und so, das ist ja auf Dauer auch nicht wieder materiell besonders ertragreich, so auch nicht unbedingt befriedigend. Und da gab es eben diverse Einflüsterer oder Einflüsterinnen, die gemeint haben, höchlich wäre ich ja eher ein guter Lehrer. Also ich war nie so besonders davon überzeugt. Ja. Aber Volksschullehrerausbildung damals auf der Pädagogischen Akademie, BEDAG, hat 2 Jahre gedauert, also ein überschaubarer Zeitraum. Mit Haarscharf habe ich sogar auch noch ein Stipendium gekriegt. Also es hat alles recht gut gepasst. Da habe ich mich halt inskribiert und das durchgezogen. Witzigerweise auch damals dann gleich wieder gelandet in einer Studienversuchsgruppe, wo die mindestens die Hälfte der Studierenden waren schon ein bisschen überwurzelt. Also nicht so überwiegend Leute, die halt durch den Schulbetrieb gehen und dann gleich nach der Matura schwupp in die nächste Institution und gar nicht wirklich ein bisschen Distanz auch zu den Betriebsschule kriegen.
Ist das für die ein Punkt von 6 bis 60 oder jetzt 65 in der Schule sein, zuerst als Schülerin und dann als Lehrerinnen?
Naja, das war, also war immer schon auch, habe ich dann auch laut gesagt bei einer Sitzung irgendwo, wo die Grünen, glaube ich, erstmals im Nationalrat waren und über den Umweg bin ich da zu so einer komischen Sitzung mit weiß Gott welchen Ministerialräten gekommen und habe dort halt meine Grundidee, dass im Prinzip jeder Lehrer, jede Lehrerin als Aufnahmebedingung oder an einer pädagogischen Hochschule sowie oder spätestens dann vor einer Anstellung mindestens 2-3 Jahre fernab von Schule einmal in der Gesellschaft, in Wirtschaft oder sonst was eintauchen muss. Sonst gibt es gar keine Anstellung. Aber die haben mich nur ausgelacht. Ich habe es ernst gemeint.
Ist bis jetzt auch noch nicht Vorgabe.
Glaube ich nicht.
Anstellungsbedingung.
Naja,
aber du würdest das als wichtiger ansehen, dass Menschen auch außerhalb der Schule eine Lebenswirklichkeit erleben.
Aus vielerlei Gründen, natürlich. Ja, ich meine, ich kann nicht verlangen, dass jeder selbst Kinder haben muss. Ja, das wäre das auch nicht passend, weil es gibt exzellente Pädagogen und Pädagoginnen, die keine eigenen Kinder haben. Aber einfach über andere berufliche Lebenswelten und damit natürlich auch Einsichten in andere Lebenswelten von Menschen mit Kindern und so weiter außerhalb der Schule noch und des entsprechenden hierarchischen Gefüges, das zu erfahren und zu erleben, das ist heute für elementar wichtig. Im Hinblick natürlich auch auf meine Vorstellung von Lernen. Ja, also das reine Kopflernen, das ist nicht wirklich meine Grundidee.
Ja. Sondern?
Naja, sondern bestmöglich. Ich kann ihm immer nur annähern. Im öffentlichen Schulbereich gibt es halt sehr viele, sowieso sehr viele Sachzwänge, aber bestmöglich in jeder Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen darauf schauen, dass es einen sozusagen Realitäts-, Gesellschafts-, Wirklichkeitsbezug gibt und man daraus auch Sinn zieht und Sinn, so gut es geht, sinnvoll lernt. Ja, nicht nur für den nächsten Test, für die nächste Prüfung, für die nächste irgendwas Note und so, wo das ja bisweilen oft extrem darauf verkürzt ist, der ganze Schulbetrieb.
Was heißt für dich sinnvoll?
Sinnvoll, dass jeder Einzelne, der beteiligt oder jede Einzelne, die beteiligt ist, das Gefühl hat, wir gestalten etwas gemeinsam, das eine Wirkung hat auf andere, auf mich, auf die Gesellschaft und nicht nur eine Wirkung aufs Hirn, eine sehr begrenzte Wirkung aufs Hirn. Also ich gebe ein Beispiel, dass wir haben eben in der integrativen Lernwerkstatt Brigittenau, die ich da über 20 Jahre dann aufgebaut habe, auch später aber doch ein Projekt in der Stockerauer Au dazu bekommen und aufgebaut, wo inzwischen sämtliche Schüler alle Altersstufen immer wieder rausfahren und die Großen, also 13, 14, 15-Jährige, verpflichtend einmal im Jahr mindestens 2 Wochen ein durchgehendes Projekt machen, wo sie entweder ein Boot bauen oder einen Lehmofen oder eine Pergola oder sonst irgendwas gemeinsam anpacken, mit Bäume umschneiden und so weiter. Das muss ich mit 60 Jahren dann da irgendwie autodidaktisch halt versucht, mit ein bisschen Beobachtung mir anzueignen. Das geht doch halt schon bei den Kleinen und Jüngeren, ja. Und das ist einfach ganz eine andere Lebensrealität und Wirkung auf die jungen Menschen.
Bleiben wir nochmal kurz bei deiner eigenen Geschichte. Mhm. Du hast dir irgendwas mitgenommen von der BEDAG, also von deiner Ausbildung. Hast du da was in Erinnerung, wo du sagst, ah ja, das war eigentlich hilfreich für meine spätere Arbeitswelt?
Das waren vor allem so, Lernen ist Beziehungsarbeit, wie es halt sonst auch ist, aber das gilt ja auch für Erwachsene. Das waren halt einzelne Figuren, wie der Norbert Guterleck mit seinem kritischen Blick auf die Gesellschaft und auf diese Bildungsinstitutionen.
Soziologe, ja. Damals an der BEDAG unterrichtet
ja.
hat.
Ja, ja. Und aber auch, was ich etwa Ludwig Boyer mit seinem gestandener Didaktiker, und aber irgendwie hat er einfach, da ist was übergesprungen, halt. Er hat da sehr viel Werbe hineingelegt, die Schreibschrift uns da einzuführen und so, und das kann ich heute noch, wenn ich es will. Ansonsten habe ich ja fürchterliche Kraxen, aber ich kann zumindest switchen. Also unterschiedlicher Ort sind da Sachen hängen geblieben, aber primär eigentlich schon auch eine das Gefühl dafür, Zeit für unnötige Schablonen von Unterrichtsvorbereitungen zu verwenden, ja, wo man halt dann antizipiert, wie sich eine Gruppe, die man überhaupt nicht kennt, gescheit verhalten könnte und was man dann halt macht, das alles irgendwie völlig hypothetisch und glaubt damit, und alles natürlich auch hinbezogen auf den 50-Minuten-Takt einer Schulstunde, wie man die aufbaut, abbaut, hin und her gruppiert. Also von Parametern auch abgeleitet und ausgehend, die mittlerweile zwar schon offiziell ein wenig in Frage gestellt werden unter dem Motto der Schulautonomie, es muss ja nicht nur 50-Minuten-Einheiten geben, aber de facto dominiert es nach wie vor diese Konventionen auch, dominieren den Schulbetrieb, also es ist davon abzuweichen, heißt ja bereits nach wie vor eigentlich aufbegehren gegen die Rahmenbedingungen, unter denen Schule sich seit 100 Jahren länger konstituiert.
Und du bist also dann nach deiner PEDAG in die Schule gegangen in Wien, öffentliche Schule, Volksschule. Wir haben uns damals kennengelernt, wo du in der Pfeilgasse gearbeitet hast. Das war das erste.
Nein, das war dann schon. Stelle. Also, Pfeilgasse war mein zweites Dienst, wo ich dort eingestiegen bin. Das erste, da war ich als Springer tätig im 17. Bezirk. Hatte eine, also wirklich eindrucksvolle Volksschuldirektorin, leider auch schon länger gestorben, die einfach was dargestellt hat, die eine gewisse Souveränität ausgestrahlt hat. Ich meine, es ist jetzt banal, aber im Sommer ist halt bloß für sich da durchs Schulhaus gestappt. Also sie hat was, und sie hat was ausgestrahlt, das war wirklich...
Also Springer ist was, was es heute ja gar nicht mehr gibt. Ich glaube, der Begriff ist heutigen Lehrerinnen teilweise unbekannt.
Nein, ich war im Bezirk sozusagen die eiserne Reserve, wenn dort oder da, wo in einer Klasse jemand ausgefallen ist. Dann wurden eben die Springer oder Springerinnen, die es gab, eingeteilt, und sie hatten halt einen sozusagen einen Stützpunkt, eine Stützpunktschule, das war in dem Fall die Wichtel 2 bei mir.
Pro Bezirk gab es da
eben? Durchaus einen Pool, ja. Pool. Das waren mehrere, glaube ich, damals. Ja.
Ich habe das auch gemacht.
Naja, und dann noch, je länger die Schule gedauert hat, desto schneller war der Pool dann ohnehin aufgebraucht durch Ausfälle und Ähnliches, ja. Und da habe ich auch, also ich habe zwei Erlebnisse. Das eine war eben, war ich dann doch auch mal 2 Wochen in einer Hauptschule im Einsatz. Also da war ich nahe dran, dass ich das Handtuch werfe. Da war ich völlig überfordert. Also wurscht, ob Geschichte oder Turnen oder sonst was, die Riesenkerle. Ich war eigentlich nur mehr Statist der Geschehnisse. Habe nicht recht gewusst, wie mir geschieht.
Also ich habe aus der Springerzeit für mich sehr viel mitgenommen, weil nachdem die ersten Frusterlebnisse vorbei waren, dann doch die Möglichkeit gehabt habe, kennenzulernen, welche unterschiedlichen Formen an Lernen es gibt und an Methoden, die Leute einsetzen. Und wenn du da im Stunden, teilweise vorher nur stundenweise in Klassen, reinkommst, kannst du ja gar nicht irgendwie deine eigene Art zu arbeiten irgendwie voll umsetzen, weil die Kinder sind gewöhnt, eine bestimmte Art und Weise, wie die Lehrerin oder der Lehrer arbeitet, ja, zu übernehmen. Und daher musste dann stückweise auch da anpassen. Hat natürlich Grenzen, manches kann man nicht, aber trotzdem ist es für mich war es eine sehr gute Lehrzeit, weil ich eben sehr vielfältig arbeiten habe müssen und auch können und auch den Vorteil gehabt habe, wenn es schief gegangen ist, war ich ja bald wieder weg. Also es ist nicht so, dass ich das dann jahrelang mitgeschleppt habe, den Ruf, den man sich da aufbaut, durch einzelne Stunden oder einzelne Wochen. War das für dich auch irgendwie so eine Erfahrung in die Richtung? Oder?
Also dominant, es sind eigentlich eher Erinnerungen an verschiedenartige Formen des Scheiterns im allerersten
Kannst
Jahr.
Kannst du was konkretisieren? Aber
das eine war eben diese Experience da in der Hauptschule.
Das, also was ist da konkret? Hast du was Anekdotisches in Erinnerung?
Ich kann mich noch schemenhaft an eine Turnstunde erinnern und da bin halt dann mitgegangen. Die haben mir den Turnseiter gezeigt, ich wusste überhaupt nichts über die konkreten Umstände und dann haben die irgendein Fußballmatch angefangen und ich habe eigentlich nur mehr geschaut, dass ich nicht selber in die Schusslinie komme. Also ich habe da keinen Auftrag gehabt oder war unfähig, mir einen Auftrag zu verschaffen.
Eigentlich haben sich die Kinder die Stunde selber organisiert.
In gewisser Hinsicht ja, kann man sagen, ja, mit allen Reibereien, die es heute halt gibt, aber irgendwie im Großen und Ganzen ist eh nichts Gröberes passiert. Also war kein Rät, dass man die Polizei rufen muss oder sonst
irgendwas. Ich habe auch Turnunterricht gehabt und das Verblüffende für mich war damals, dass ich die gleichen Kinder am Vormittag und am Nachmittag erlebt habe. Am Nachmittag haben sie im Käfig Fußball gespielt und es ist ohne Probleme irgendwie 2 Stunden gerannt und am Vormittag waren die in der Stunde und haben sich ununterbrochen gestritten über Sachen, die sie am Nachmittag innerhalb kürzester Zeit gelöst haben. Die gleichen Kinder, nur einmal im Rahmen der Schule und einmal im Rahmen ihrer Freizeit, wo sie sich selber getroffen haben. Das war für mich was ich bis heute noch nicht herausgefunden habe, was da die Faktoren sind, die das so beeinflusst haben. Das war nicht einmal, sondern das ist öfter vorkommen.
Könnte man sich mutmaßen, was sozusagen ein institutioneller Rahmen wie Schule ist oder zu sein hat, was der als bei den Beteiligten plötzlich bewirkt. Ja? Und wenn dieser Rahmen wegfällt, oder es einen freieren Rahmen gibt, aber viele so Probleme da gar nicht auftreten. Ne?
So wie du gerade gesagt hast, sie haben sie ihren Unterricht schon selber organisiert. Das heißt, grundsätzlich haben sie schon verstanden, was man machen kann. Oder wie man das machen kann.
Beim Turnen, ja, aber dann hast du das, wo du dann Geschichte machen, wo ich sowieso aus meiner eigenen Schulzeit noch ein Trauma mit irgendwie völlig zusammenhanglos zu lernenden Jahreszahlen oder sonst was, sonst war das nichts, ja. Der ganze Geschichtsunterricht im Gymnasium hat aufgehört, maximal am Beginn des Ersten Weltkriegs, ja, weil sonst der Professor sich hätte outen müssen, ja. Das war dann auch in den Anfang der 70er Jahre in dem Grazer Gymnasium. Also ich würde sagen, ein Drittel der Professoren, was bekennende Nazis, beinahe noch, ja. Oder mehr oder weniger indirekt, manche halt offensiver, manche nicht. Und das ist natürlich besonders spannend, wenn der eine dann Geschichte unterrichtet, der nächste Geografie.
Eine andere Anekdote, die ich auch erlebt habe, ich mich immer sehr für Physik und Maschinenfunktionen und so interessiert. Und dann haben mich Kinder in der 2. Klasse in so einer Supplierstunde oder Ersatzstunde gefragt, wie das mit dem, die hatten Physik, ich war natürlich nicht geprüfter Physiklehrer und sie haben halt wissen wollen, wie das mit dem Elektromotor ist, wie das funktioniert, weil wir irgendwie draufgekommen sind. Und dann habe ich ihnen den Elektromotor erklärt, wie der funktioniert, mit Zeichnung und so weiter und das haben wir ins Heft eingetragen, damit sie auch einen Nachweis haben, was sie nicht alles gemacht haben. Und die Kollegin hat es dann, als sie wieder zurückkam aus dem Krankenstand, den Kindern aus dem Heft rausreißen lassen.
Bitte.
Weil das ist nicht Stoff der zweiten Klasse, sondern erst in der dritten.
Blöd gelaufen.
Und daher hat es im Heft nichts zu suchen und dass man solche Sachen macht, geht nicht. Mhm. Hast du so Sachen erlebt?
Naja, also mir bringt es eher auf die Spur, dass einfach das, egal wo du jetzt, ich meine, als Volksschullehrer bist sowieso Universalist, mhm, auch vom Anspruch her, aber wenn du irgendwie dann halt bestimmte Fächer studierst und dafür geprüft wirst, das muss ja nicht unbedingt korrespondieren mit deinen ganz persönlichen Schwerpunkten, Interessen, Leidenschaften. Ja. Aber nur wo das ins Spiel kommt, ist dann zumindest die Chance wesentlich größer, dass so ein Funke der Neugier und des Interesses auch auf die Schüler und Schülerinnen überspringt. Ja, das war dafür ein Beispiel. Da war ich vielleicht auch in der Anfangsphase weniger gut gerüstet oder war dann eben auch mein zweites Scheitern irgendwie damit begründet, als ich nämlich, glaube ich, es war kein halbes Jahr noch vorbei, das erste Semester noch im Laufen, dann wurde ich von der Inspektorin, sicher von ihr gut gemeint, in eine Klasse, die gerade die Lehrerin abgezogen hat, weil die immer wieder krank war oder überfordert war. Und ich sollte dann halt diese Klasse übernehmen und damit sozusagen meine Gesellenprüfung nach dem Lehramt noch abliefern. Aber das war so verkorkst, oder ich war irgendwie da auch damit ziemlich überfordert mit der Situation, mit den Kindern, ihnen da irgendwie einen neuen Rahmen zu geben, den ich ja selbst noch nicht gehabt habe für meine Arbeit als Volksschullehrer, dass das eigentlich dann auch irgendwie nach 2 Monaten mühsamen Rackern so irgendwie ist das dann in die Binsen gegangen und eskaliert und habe ich dann von mir aus gesagt, ich habe das zurückgelegt und Anführungszeichen, ja, also eine offizielle Eingeständnis meiner Niederlage, dass ich halt diesem Anspruch, da die Klasse jetzt auf Vordermann zu bringen, nicht geschafft habe.
Es ist ja immer noch so, dass die Mehrheit der Menschen, die in den Schuldienst kommen, im Volksschulbereich überhaupt, weiblichen Geschlecht sind. Das heißt, du hast, glaube ich, auch zu deiner Zeit eher eine Minderheit, ein Mann als Volksschullehrer. Hast du das irgendwie auch erlebt oder?
Naja.
Oder hat das eine Bedeutung gehabt oder nicht?
Vielleicht. Natürlich war man da, damals waren wir es noch ausdrücklich ein Exot. Ja. In unserer Studiengruppe war auch hier wieder untypisch, dass die Zusammensetzung, also wir waren, glaube ich, mindestens eine Handvoll männlicher Studierender, völlig untypisch für andere Ausbildungsgruppen an der BEDAG damals. Aber ich glaube, so an den einzelnen Standorten, wo sie in der Regel fast nur weibliches Personal gab, hast sozusagen als Mann dann noch eine zusätzliche Bürde, weil du natürlich in der Erwartung des Umfeldes endlich gibt es eine männliche Bezugsperson, das heißt, es wird noch mehr an Hoffnungen oder sonst was projiziert auf dich und wenn du das nicht einlösen kannst, ist das vielleicht doppelt blöd, ja, und nicht unbedingt nur vorteilhaft, ja, wenn es nicht sozusagen der Mann, der halt am Tisch hat oder was weiß ich. Vor allem für die Buben, für die schlimmen Buben dann in
eine Grenzenzeit. Die männliche Bezugsperson ist ja durchaus schon wesentlich. Mhm. Hast du dann als Direktor da Erwartungen gehabt an männliche Kollegen, die bei dir als Direktor dann in der Schule gearbeitet haben? Hat es da Unterschiede gegeben?
Also wichtig war mir immer, dass es eine gute Mischung gibt, also jetzt von der Ausbildungslinie der Leute her, und das haben wir dann in der fortgeschrittenen Phase der Lernwerkstatt Brigitte auch erreicht, indem wir von Volksschullehrerinnen und Sonderschullehrerinnen und Hauptschul- oder Mittelschullehrerinnen und AHS-Lehrerinnen und Lehrerinnen mit Sondervertrag und Freizeitpädagoginnen wirklich ein schönes Blumenbeet an unterschiedlichen Zugängen, auch Herkünften der Menschen beieinander hatten und das Ganze dann noch einmal in entsprechend bunt gefächerten pädagogischen Teams sich stets aufs Neue zusammenspricht, zusammenrauft und man voneinander profitiert. Und da waren immer, also an der ILB namentlich, von Anfang an auch, vielleicht durch das Besondere des Schulprojekts oder so, überdurchschnittlich viele Männer auch interessiert, da mitzuarbeiten. Allerdings mit allen Licht- und Schattenseiten, also waren dann eher auch tendenziell Einzelne, die irgendwie sich schwer getan haben, damit mit mir sozusagen als Vorgesetzten, als Führungsperson.
Ja, aber du hast ja wahrscheinlich auch Erwartungen an Lehrerinnen, also an Lehrer, was die jetzt sozusagen machen können, eben weil sie Männer sind, in einer Klasse oder welche Rolle sie einnehmen, männliche Vorbildrolle etc. etc. Da gibt es ja viele Dinge, die ganz wichtig sind, denke ich mal. Und ja, da wollte ich einfach fragen, ob du da auch irgendwie geschlechterspezifisch eigentlich Erwartungen hast du da auch für dich selber, wie hast du deine Rolle gesehen als Lehrer, als Mann in der Volksschulklasse dann? Also jetzt, oder ist es gar nicht bewusst geworden?
Naja, vielleicht war es natürlich in dieser exotischen Variante, weil man also in der Pfeilgossen. Na, es gab dann eben auch sogar einen Studienkollege, der hat auch dort angeheuert. Eine Zeit lang war das dann weggegangen, aber im Großen und Ganzen war ich natürlich allein auf weiter Flur als Mann. Mit dem, naja, anfänglichen Stigma, also wo sozusagen die Tendenz da war, des Kollegiums sich von mir und meiner Arbeit eher abzugrenzen, ja, und alles, was irgendwo schief gelaufen ist, sonst was, waren halt meine Kinder, die Chippy-Kinder und so weiter im Hof oder wo auch immer. Aber über die Jahre hinweg hat sich das dann gewandelt. Das heißt, das war dann verbunden auch mit einem Prozess, dass ich meine Art des Arbeitens mit den Kindern auch irgendwie akzeptiert wurde oder sogar aufgegriffen wurde, manches davon, und ich damit auch hineingewachsen bin in das Kollegium.
Kannst du Männern irgendwie was sagen, warum sie denn Volksschullehrer werden sollten? Weil, wenn man die jetzt motivieren müsste, was ist denn schön, so als Mann im Volksschuldienst?
Also ich habe es für mich einfach total bereichernd und stets aus Neue über die Jahre oder Jahrzehnte hinweg auch energetisierend empfunden, vor allem jetzt also im Volksschulbereich mit den 6- bis 10-, 11-Jährigen. Später dann im Laufe der Entwicklung der ILB haben wir dann ja auch Ältere dazu bekommen, das heißt, sie konnten bleiben an der Volksschule mit angeschlossenen Hauptschul- oder Mittelschulklassen, was noch einmal total ergiebig war, weil man einfach nicht, 4 Jahre gehen so schnell vorbei und man eben, Lernen ist ja auch maßgeblich Beziehungsarbeit, und dann ist das alles abgeschnitten und die Kinder werden aufgeteilt in x verschiedene Schultypen, und da finde ich, ja, auch jetzt, eigentlich müsste es 50-50 sein, aber das kann man ja niemandem anschaffen, ja. Das heißt, jeder männliche Kollege, der sich entscheidet, in die Schule zu gehen, ist höchst wertvoll und willkommen und bringt sich da halt ein. Und noch einmal wirksamer ist das Ganze, wenn es pädagogische Teams gibt. Das heißt, ich nicht als Einzelkämpfer dann in der Klasse bin, so wie ich halt damals mit meiner Klasse. Es gab zwar schon auch dort Ansätze von Teamarbeit, stundenweise, ja, über Schulversuch, offenes Lernen oder was weiß ich, was wir da halt alles so gemacht haben, aber der Hauptregisseur in meiner Klasse war schon ich. Erst später bei den Integrationsklassen, da sind dann die ersten fixen Teams entstanden. Das war natürlich dann ideal, finde ich, auch für die Kinder, wenn es sozusagen ein Pärchen da als Team in der Klasse gibt.
Du hast es, glaube ich, 10 Jahre gemacht ungefähr,
der als Pfeilgassen.
Volksschullehrer.
15, fast 15.
15 Jahre. Also mehrere Durchgänge. Allmählich hat sich dein Klassenraum verändert, ganz massiv. Das heißt, das war, was ich mir erinnern kann, ein sehr wichtiger Punkt für dich, dass du gesagt hast, man muss den Raum gestalten, damit er dem Lernen, dem gemeinschaftlichen Lernen entspricht. Und das ist nicht der Fall, wenn ich hier jetzt Sitzordnungen mit Reihen habe und so weiter.
Ja, das fängt ja schon daran, dass ich kann ja keinen Raum gestalten, der vollgepfropft ist, also diese plus minus 60 Quadratmeter, ja, vollgepfropft ist mit diesen Zweiertischen und den Sesseln. Das hat ja sonst fast nichts Platz, also weder Platz für Bewegung für die Kinder noch Platz für irgendeine Dynamik, noch eigentlich Luft zum Atmen wirklich bleibt. Ja. Dann das kann ich zwar da Hackerl machen mit den Tischen, aber in Summe sozusagen die Nettofläche, die irgendwie gestaltbar ist, bleibt immer noch sehr, sehr klein. Und da, also es war eigentlich von Anfang an, dass mich das total gestört hat. Und da gab es dann verschiedene Etappen des Abschiednehmens oder des Überbordwerfens der
Flugbereinigung.
Naja, das eine war zum Beispiel diese riesen Buchtafel, ne, die ja natürlich, ist ja ein Symbol für lehrerzentrierten Unterricht, weil dort, wo die Buchtafel steht, da ist vorne. Ja. Wer sagt, dass in einem Lernraum, in einem dynamischen Lernraum vorne und hinten oder sonst was gibt, das ist halt ein Raum, ja, der möglichst anregend, anspruchsvoll mit Material ausgestattet ist. Aber dort gab es natürlich eine Buchtafel in der Pfeilgasse, auch in meiner Klasse, und dann irgendwann, und dann
also blättert
man das auf. Nein, das wäre nicht gegangen, um Gottes Willen, da kriege ich ja Probleme, das ist ja öffentliches Gut. Aber allein das Aufblättern, ja, das muss ich dann von vorn ordentlich Platz lassen, also dann kriegt jemand das aufs Hirn. Und dann habe ich eines Tages diese ausklappbaren Seitentafeln abmontiert. Ja, und man dachte, okay, die hebe sie auf, ich schmeiße sie ja nicht weg. Und das Lustige war dann natürlich, das ist ja alles ausgewogen vom Gewicht her. Da gibt es ja hinten ein Gegengewicht, kaum waren die weg. Ist die Tafel in die Hecke gefahren, als ob sie in den Himmel entschweben wollte. Das war wirklich eindrucksvoll.
Was hast du dann gemacht?
Na, dann ist es halt weiter oben gepickt und hin und wieder, wenn ich es gebraucht habe, habe ich es runtergezogen oder irgendwie befestigt. Aber es war jedenfalls nicht mehr so massiv wie zuvor oder am Gang die Klingel, die dauernd geklingelt hat. Und irgendwann haben wir gedacht, das stört mich und alle Kinder eigentlich in ihrem Rhythmus. Das ist völlig unnötig. Man hat ja Uhren, wo man drauf schauen kann. Und dann muss ich gestehen, es war keine Sachbeschädigung, es war eigentlich nur eine temporäre Außerkraftsetzung. Das Schnapperl ein klein wenig verbogen und dann hat es irgendwie wie eine lahme Ent. Also mittlerweile wäre das eh kein Thema mehr. Entweder Gong ist irgendwie ganz dezent oder man verzichtet überhaupt drauf, man kann selbst definieren, also an der LP dann um welches. Zu welchen Zeiten es einmal, zweimal gongt oder eben gar nicht gongt, während längerer Lernzeitblöcke, die ich dann erfunden habe. Das sind so einzelne Schritte halt hin. Aber das Wichtigste ist die wegen der Tische, ne, das wollte ich ehrlich sagen, dass die, also ich habe dann relativ schnell irgendwie so Gruppenformationen gemacht. Ich weiß nicht, ob das dann schon relativ in meinem ersten Durchgang auch mit selbst produzierten größeren viereckigen, achteckigen Tischen passiert ist oder dann im zweiten Adel, das weiß ich nicht mehr so genau, aber jedenfalls versucht, durch so eine Bündelung, Raumbündelung irgendwie dann Raum zu gewinnen, wo man wirklich zusammen sitzen kann, auch was besprechen kann oder wo ich auch einen alten Bücherkasten reingestellt habe und wo halt ein bisschen Literatur da war, ja, oder ein zum Beispiel, was damals ja komplett verboten war, aus der Schulbuchaktion habe ich halt dann nicht flächendeckend für alle Bücher bestellt, das dann eh wieder weghauen, also ich würde ja überhaupt nicht so entlang des Buchs arbeiten, ja. Also schaut ums Geld und dann halt Lexika und Ähnliches angeschafft, die weit mehr als eine Schülergeneration auch überlebt haben in der Schülerbibliothek. Ja. Also so durch räumliche Akzente, kleine, aber doch immerhin merkbare räumliche Akzente auch schon ein bisschen was umgebaut. Oder vorhin beim Waschbecken halt dann irgendwie so ein kleines Buffet-Arrangement halt mit ganz einfachen Mitteln.
Ich kann mich erinnern, dass die Kinder eben keine eigenen Sitzplätze hatten, sondern sie hatten einen Platz, wo sie Sachen für sich persönlich ablegen konnten in einem Regal. Mhm. Und Arbeitsplatz war dort, wo es passt hat fürs Arbeiten. Und dadurch gab es eine sehr große Mobilität in der Klasse, sowohl von der Gruppenzusammensetzung, weil die Kinder miteinander gearbeitet haben, die an einem gemeinsamen Thema gearbeitet haben, und sich auch alleine mit etwas beschäftigen konnten, ohne dass sie jetzt unbedingt gezwungen waren, in einer Sitzbank mit einem zweiten zu sitzen.
Genau, und das auf Dauer, ne? Also sozusagen verbandelt zu sein. Natürlich, ich meine, man muss dazu sagen, das waren damals ja reine Jahrgangsklassen, also was es dann später an der ILB von Anfang an auch nicht gab, in Verbindung mit dem Schulversuch damals, Mehrstufenklassen, reformpädagogische Mehrstufenklassen. Und es war dann trotzdem auch, weil doch eine relativ hohe Eigensteuerung der Kinder auch dabei war, schon auch immer wieder interessant zu beobachten, wie sie sich dann finden und dass das dann, also dass man da manchmal da dann, das hat mich dann ermuntert, obwohl es nicht unbedingt jetzt sozusagen mein vorrangiger Stil ist, aber da dann sehr wohl zu intervenieren und dann eine, manchmal auch durchaus eine gewisse Mischung, je nachdem, welche Arbeitsaufträge es geht, herbeizuführen, sodass nicht immer nur die besten Busenfreundinnen oder Havara miteinander was machen, weil das dann einfach sozusagen so fast Tendenzen einer Abschottung auch provoziert hat.
Also Lernen ist ein sozialer Prozess, nicht nur die Festigung von Informationen im Gehirn. Und du bist dann als Lehrer sozusagen der Designer von Sozialprozessen. Ja. Siehst du das als eine Rolle?
Ja, das ist was Elementares, würde ich sagen, weil ja über den, sonst könnten wir ja gleich die Kinder da haben, also heutzutage im Computerzeitalter, und dann kriegt er seine Programme im Paket zugeschickt und huckt er da dort vor dem Bildschirm, bis die Augen kaputt sind oder sonst irgendwas, aber das ist ja eigentlich nur Beiwerk, also das elementare Chance auch und Gelegenheit von der Veranstaltungsschule ist ja auch das soziale Moment, die Möglichkeiten da sozusagen ein Miteinander, demokratisches Miteinander, solidarisches Miteinander
erleben. Worauf muss der Lehrerin schauen?
Naja, wie die Hackordnung in der Gruppe ist, wie die Gruppe aufgesetzt ist, wer da welche Rolle spielt und da dann natürlich gezielt Interventionen setzen. Natürlich auch sozusagen tendenziell, wenn man das jetzt so plakativ sagen will, Schwächere, aus unterschiedlichen Gründen Schwächere zu stärken, ihnen Rückgrat zu geben, hinter ihnen zu stehen, gegenüber anderen, die sich schon durchsetzen, ja, also das von daheim sowieso gewöhnt sind, von ihrem Milieu her und so. Also da muss man einfach in die Gruppe einen Input geben, Vorbildwirkung auch zeigen, im Sinne eines ausgleichenden, solidarischen Miteinanders. Das ist maßgeblich. Und je besser das gelingt, das hat ja unmittelbare Auswirkungen auch auf die Möglichkeiten des Lernens jetzt im engeren, im klassischen Sinn. Ja. Also wenn es da ein gutes Grundfeeling gibt in einer Gruppe und möglichst wenig Spannungen, gibt es natürlich immer wieder und Konflikte, klarerweise, aber wenn es gibt, die auch bearbeitet werden, das heißt, es bleibt nicht so im Raum stehen und so als Krampf und permanente Spannung, sondern man versucht das auch wieder zu thematisieren und irgendwie aufzulösen, so gut es geht, dann hat das atmosphärisch und damit auch lernpsychologisch, lerntechnisch massive Auswirkungen.
Hast du da ein Beispiel in Erinnerung, wie du da eingegriffen hast als sozialer Designer?
Naja, mir ist vorhin eingefallen, wo du das Thema angesprochen hast, quasi die expliziteste Form meiner Einflussnahme war dann immer im Vorspann zu Projektwochen, damals hat es Schullandwochen oder Landschulwochen oder wie immer geheißen, haben auch verschiedenste Formate ausprobiert von selbstorganisierten Projektwoche in der Villa Edelweiß, also im Haus da im Bayerbach, von Eltern, die das zur Verfügung gestellt haben mit selbstorganisierten Kochdiensten und Ähnlichem. Aber immer, wurscht, oder ob das halt jetzt gewöhnliche Jugendgästehäuser waren, immer war natürlich die Frage, okay, wer zieht da mit wem jetzt in welches Vierbett- oder Sechsbettzimmer. Ja. Und das war hochinteressant und war genau die Tendenz, dass natürlich verständlich, die sich gut miteinander auskommen wollen und auch halt zusammen sein oder Buben und Mädchen etc. Aber manche waren dann schon einmal, sind dann schon einmal schnell übrig geblieben. Ja. Und da habe ich dann gesagt, so, also solange das nicht, solange wir nicht eine Lösung gefunden haben oder ihr eine Lösung gefunden habt, wo alle Beteiligten sich also gut untergekommen sind, ja, und ihren Platz gefunden haben, gilt das ganze Schema. Da könnt ihr euch ausdenken, was wollt, das gilt für mich nicht. Ja. Dann müssen wir halt zurück zum Start, nochmal alles. Das hat dann schon gewirkt, aber da muss man oft schon ein bisschen wirklich massiv intervenieren. Oder musste ich oder wollte ich auch, das war mir wichtig, um ein bisschen was da aufzurütteln. Ja. Also das war da am ausdrücklichsten halt bei solchen Veranstaltungen, weil es da halt für die Kinder auch besonders wichtig war und auch nur, es ist die Gelegenheit.
Es braucht schon sowas wie Autorität da in der Klasse. Der Lehrer, die Lehrerin braucht.
Ja, freilich.
Woraus kommt die?
Tja.
Deiner Meinung nach? Kann man sich die erwerben oder kriegt man die einfach mitgeliefert mit den Genen?
Also ich meine, ich habe sicherlich viel, auch meinerseits hat viel Lehrgeld gezahlt. Einerseits sozusagen von der Unfähigkeit und dem Unwillen heraus, den klassischen Lehrer abzugeben, ja, der halt sein Kasperl macht und mehr oder weniger entfremdet, hat die Kinder da animiert. Das war nicht meins. Aber jetzt einen anderen Weg zu gehen, ja, das ist natürlich letztlich der steinigere und mühsamere Weg, auch ein länger dauernder Weg, bis man da das Vertrauen halt hat und die Gruppe sich auch so weit gefunden hat. Also das, denke ich, das auch dann, also da tappt man halt immer wieder danach in Fallen oder zahlt eben Lehrgeld, bis man dann schon eine Art Routine kriegt und es einfach besser managen kann.
Ja, fürs persönliche Sicherheit
auch.
Das funktioniert.
Ja, natürlich. Und dass es, genau, und dass es eine Resonanz hat bei den Kindern, bei den Eltern, dass das auch wertgeschätzt wird, was man da einbringt an persönlichen, naja, auch an persönlichen Emotionen und Engagement.
Eltern ist ja auch ein Stichwort, wo du dein ganzes Berufsleben über damit zu tun hattest und die Rolle der Eltern ja mehrmals neu definiert hast, oder?
Aufgrund praktischer Erfahrungen auch, weil das bereits im allerersten Jahr, wo ich eine eigene Klasse hatte, hat die der Pfeilgassen dann übrig geblieben ist, weil die anderen zwei Parallellehrerinnen, die waren bekannte Größen und viele Eltern haben gesagt, ich will mein Kind unbedingt zu der oder das Geschwisterkind war schon da. Ich habe dann die übrig gebliebene Klasse gehabt, eine sehr bunte Mischung, total spannend. Und eben schon in den ersten zwei, drei Monaten bin ich da halt ein bisschen angestanden und hatte eine Riesenstütze in Form meiner Stützlehrerin. Auch die als gelernte Sonderpädagogin, dann irgendwie hat sie da was an meinem Weg, an meinem Impetus erkannt und wertgeschätzt, die ist mir da sehr zur Seite gestanden, aber dennoch war dann nach so einem ersten Inspektionsbesuch, den die damalige Inspektorin bei allen ersten Klassen so im Herbst absolviert hat, ein bisschen Feuer am Dach, weil sie offenbar mit dem, was sie da gesehen hat, irgendwie offenbar Ängste entwickelt hat, wenn Eltern das mitbekommen, wie es da zugeht, so jetzt unter Anführungszeichen in der Klasse, dann kriegt sie als Inspektorin ein Problem und wollte dem, ohne dass das klar war, was, aber es war sehr düster geklungen bei der Nachbesprechung, wollte dem halt irgendwie vorbauen. Ja. Für mich war das natürlich ein ziemlicher Schlag in die Magengrube, auch die Art, wie die Kritik gekommen ist, war eigentlich unter der Gürtellinie. Aber das muss man offenbar aushalten. Und das haben dann schon auch also nach dem Gespräch haben die Kinder schon gemerkt, dass ich da irgendwie ein bisschen derotiert bin oder irritiert bin, getroffen bin. Und haben dann halt nachgefragt und habe ihnen gesagt, was da, dass halt die Inspektorin meint, das ist nicht gut, was wir da machen und so weiter. ich glaube schon, aber und so weiter. Ja. Das haben die natürlich frisch daheim erzählt und das hat dann nicht lang gedauert, bis das eigentlich groteskerweise genau umgekehrt gelaufen ist, als die Inspektorin vermutlich befürchtet hat, nämlich nicht eine Beschwerde von Eltern, ja, also dass die Kinder da nichts lernen oder sonst was. Ich meine, das war erste Klasse nach 2 Monaten, wohlgemerkt. Sondern 4 Eltern auf den Plan getreten sind und von sich aus einen Termin bei der Inspektorin beantragt haben, um klarzustellen, dass sie hinter mir stehen. Und das war eine Art der Initiation im Schulbetrieb und natürlich prägend auch für mein Verhältnis zu Eltern. Nämlich natürlich bei aller Zwiespältigkeit, die es gibt, weil sie natürlich, sie sind da sozusagen als Backup ihrer Kinder, die da in die Schule gehen, also haben eine klar definierte Rolle, aber wenn es um so grundlegende Orientierungen geht, sind sie halt auch wichtig als Korrektiv gegenüber dem Ganzen, was Schulbürokratie und klassische Schulkonventionen anlangt, um da ein bisschen was dagegen zu setzen. Also das war für mich, sonst weiß ich nicht, ob ich da, also wie gesagt, die erste Geschichte war da zwar die ersten 2 Wochen in der Hauptschule, ich geglaubt habe, so das war's. Und da war auch so ein sehr heikler Punkt, schon relativ bald, nachdem ich meine erste eigene Klasse hatte. Und dann war aus meiner Sicht so ein bisschen eine Art Pattsituation hergestellt zwischen mir und der Behörde. Ja. Also es war kein Liebesverhältnis, sehr schwer mit einer Institution. Aber ich wusste, ich habe einen gewissen Raum auch, das weiterzuentwickeln, was ich gemacht habe.
Und da sind die Eltern als Bündnispartner wichtig.
Also Einzelne, die das mitgekriegt haben, die da wachsam waren, ja, das war natürlich auch nur ein kleinerer Teil aus der Klasse. Andere haben gar nicht sozusagen das sprachliche Vermögen, das soziale Hintergrund gehabt, um da so aktiv zu werden. Aber also Einzelne, die sind da vorangegangen und haben das klargestellt.
Aber für dich war die Kommunikation mit den Eltern immer wichtig. Also das heißt, es ist permanente Informationsfluss da gewesen an die Eltern.
Ja, beinahe im Monatstag, der Elternabend oder so in der Anfangszeit oder maximal 2 Monate.
Naja, ist ja nicht ganz so klar, sage ich jetzt mal, für alle, die irgendwie in der Schule arbeiten. Viele sehen die Eltern ja als Gefahrenpotenzial grundsätzlich, als Gegner. Sind ja schulfremde Personen, die man nicht reinholt.
Gibt es immer noch diese Täfelchen, es ist unfassbar. Ja.
Aber du hast versucht, die Eltern in die Klasse zu, oder in den Schulbetrieb mit reinzubringen.
In verschiedenster Form, also entweder das mithelfen, nicht nur jetzt zuständig, natürlich haben wir mit der Gefahr, dass halt primär ihr eigenes Kind im Auge haben und manche schaffen das besser, manche weniger gut, aber sie haben einfach trotzdem Eindrücke gesammelt, was da läuft und wie das läuft. Ja. Und das war authentisch, also nicht nur das, was ich am Elternabend erzähle oder mit Bildern oder sonst wie dokumentiere, dass ich da mitmache. Oder wenn wir dann nach Kärnten gefahren sind zu den Brieffreunden, sind einfach 3, 4 Eltern auch mitgefahren, ja, und haben uns und die Kinder und die Gruppe begleitet. Also in unterschiedlichster Form oder eben dann neues Mobiliar für die Klasse, haben wir selbst Möbel entworfen, zusammen mit einem Architekten und Hobbypädagogen, also den ich mittlerweile seit Jahrzehnten kenne. Also das hat so eine sehr stabile Freundschaft, die da auch entstanden ist. Da ist viel, viel draus gewachsen. Und wir haben dann, weiß jetzt nicht, war das in Tschechien oder hier im Waldviertel irgendwo bei einer Tischlerei, so Module entworfen. Ja, später hat man es dann bei IKEA zum Kaufen das Patent anmelden sollen. Nichts Besonderes, Kuben halt. Kubenförmig, die man unterschiedlich modular zusammenstellen kann oder eben eigene achteckige und dreieckige Tische und so, die man unterschiedlich kombinieren kann. Das wäre unmöglich gewesen ohne aktive Resonanz mit Eltern.
Also was ich raushöre, ist einerseits Aufbau eines Netzwerks in Beziehungen auch mit den Eltern. Und das Zweite ist Nutzung der Kompetenzen, die die Eltern ja auch haben. Und die, sage ich jetzt einmal, kann man sagen, ausnutzen dafür, dass man im eigenen Arbeitsbetrieb ja, Verbesserungen schafft.
Naja, einfach wenn sie merken, jeder hat was zu bieten. Ja, und wenn es dann die Hausbesorgerin mit dem schwerbehinderten Kind ist, die auf 20. also wenn es vorkommt, 20 Quadratmeter zu vier mit irgendwelchen eingezogenen Zwischenebenen. Und dort haben wir einen Elternabend gemacht. Also Einblicke, die für alle Beteiligten, finde ich, höchst wertvoll waren, im Sinne von Verständnis auch für andere Lebensrealitäten oder Härten des Lebens. Wurscht. Und andere, die halt einfach mehr Möglichkeiten haben, sich einzubringen in der Klasse als Experten für dies oder jenes oder mitzufahren bei Veranstaltungen unterschiedlichster Art. Es gibt so viel Potenzial, das man ja nur antupfen braucht und wo man dann schon, glaube ich, sozusagen ein Level erreichen kann, wo der Einzelne, die Einzelne das für diese Gruppe, die da halt für ein paar Jahre besteht, dann löst sich es eh wieder auf, sozusagen für die Gruppe einbringt und nicht nur für sein eigenes Kind. Freilich spielt das immer mit, ja, aber das ist ja auch legitim, ja, dass ich das auch für mein Kind mache. Nur deswegen ist man da zusammen in dieser Konstellation als Lehrer einer Klasse und Eltern.
Man öffnet ja die Lebenswelt der Kinder gegenüber den Eltern, gegenüber den Lehrerinnen, die jetzt auch eine Position haben in diesem, weil letztlich verbringen ja die Kinder sehr viel Zeit, oder sehr viel Lebenszeit in dem Alter in der Schule. Und das ist halt eine Lebenswirklichkeit der Kinder, die die Eltern ja nicht mitkriegen, während sie ja vorher und fast rund um die Uhr mit den Eltern zusammen sind, haben sie jetzt plötzlich eine eigene Lebenswelt. Und da eine Möglichkeit der Beteiligung zu schaffen, ist durchaus eine spannende Sache. Und wie du dir selber dann sicher warst, dass das eh funktioniert und die Eltern nicht aufs Dach steigen werden, dann hast du gesagt, jetzt mache ich eine ganze Schule, oder wie?
Naja, vielleicht geht das ja nicht im öffentlichen Schulwesen. Nein, das war nach drei Radeln, also dreimal vier Jahresdurchgängen. Ich habe immer noch gern gearbeitet, auch gerade mit der Altersgruppe, aber irgendwie war irgendwie ein bisschen ausgereizt für mich. Ja. Und dazu kam, dass dann auch diese schon erwähnte Stützlehrerin inzwischen sich, zu meiner Überraschung muss ich sagen, sich als Schulleiterin an einer anderen Schule beworben und auch den Job bekommen hat. Und die nichts Besseres zu tun gehabt hat, als mir zu sagen, Chippy, du musst auch Direktor werden. Ja. Was bitte, das brauche ich nicht. Ja. Ist nicht meine Ambition oder so. Aber sie wird sich schon was gedacht haben dabei und es war schon eine wichtige Stimme für mich. Und dann habe ich halt mich einmal beworben für eine Schule, das ist dann eh nichts geworden, aber beim zweiten Mal war es dann bereits dieser Standort einer neu aufzubauenden Schule in einem alten, gestandenen Schulhaus.
Und 20. Bezirk, Brigittenau, und damit man es ein bisschen verortet, also eine Schule in Wien mit Umfeld, das durchaus, wo man sagen kann, Brennpunkt, wird nicht die oft jetzt so genannt, Brennpunktschule.
Gibt im 20. Bezirk Schulen, die sind eigentlich, sind zu 100% gehen da Schülerinnen hin, deren Eltern aus anderen Ländern zugezogen sind, ja. Also die in dem Sinne halt vielleicht schon deutsches Muttersprache haben oder auch andere Muttersprachen noch zu Hause. Und also mitten da hinein ist die ILP dann geplatzt und hatte von Anfang an noch einmal einen besonderen Schwerpunkt, das waren eben Integrationskinder. Die, wie der Name schon sagt, aber das heißt noch nichts, die Kinder dann kommen, integrative Lernwerkstatt Brigittenau, aber die dann auch, wo es auch wirklich, das war ein bisschen sozusagen auch ein wesentliches Image für mich, natürlich auch höchst gewünscht, weil ich schon aus meiner Arbeit, wenn man als Volksschullehrer, dann ursprünglich mit sogenannten wilden Integrationskindern in der Pfeilgasse, die da waren und geblieben sind und von der Behörde nicht mehr weggeschickt werden konnten, weil es hätte einen Aufstand gegeben, bis über die Phase des Schulversuchs, Integrationsklasse.
Vielleicht wie ein Stückchen der Utopie Inklusion.
Ja, freilich hat es so dann später geheißen, ja. Und wobei natürlich, wenn man schon von Inklusion spricht, dann muss man das ja in einem größeren Rahmen definieren. Also das sind ja nur behinderte Menschen. Das ist ja, das wäre ja von, dann kann man gleich beim Begriff Integration bleiben. Also es muss schon ein bisschen größere gesellschaftliche Komponente bekommen, der Begriff.
Wie würdest du ihn definieren oder wie definierst du es für dich?
Naja, dass so jeder und jede, die halt dann so eine Veranstaltung wie es Schule ist, willkommen sind und nicht von vornherein nach unterschiedlichsten Gesichtspunkten, ja, jetzt nicht sagen Haarfarbe, da würde jeder lachen drüber. Bei Hautfarbe bin ich mir schon immer mehr so sicher, bei Muttersprache noch weniger sicher, aber auch nach Fähigkeiten oder irgendwelchen Leistungstests oder sonst wird das gleich differenziert wird. Das tut es ja sowieso aufgrund der demografischen Situation. Wir haben Volksschulen in Wien, in manchen Bezirken, da gehen halt dann 90% der Kinder später in der AHS. Wird aber nicht mit den besonderen Leistungen der Volksschule dort zusammenhängen, sondern einfach aus welchem Elternhaus die kommen. Ja. Und das ist im 20., da gibt es im ganzen 20. gibt es gerade einmal eine AHS. Ja. Also das allein signalisiert schon, dass da ein bisschen ein anderes Umfeld vorhanden ist. Dennoch war die ILB ein bisschen eine Art Alien eigentlich auch in der Schullandschaft des 20. Bezirks am Anfang.
Was sind die Kennzeichen des Aliens, so jetzt knapp einfach aufgezählt?
Erstens eben, dass wir von Anfang an die Chance genützt haben, bestimmte Eckpunkte von Reformbewegungen, die es in Wien schon lange gab, also alternative Beurteilung, Mehrstufenklassen, Integration, das waren sozusagen fixe Standbeine für dieses Schulprojekt als Ganzes. Also nicht nur, das war mir immer wichtig, und hat ja nach wie vor für wichtig, dass das gilt nicht nur für die eine oder andere Klasse, das ist eine I-Klasse und, ja, und so, sondern dass das wirklich ein Rahmen ist, der für die ganze Schule gilt. Und innerhalb dessen kann es dann große Vielfalt geben, auch in dem, was die pädagogischen Teams für Schwerpunkte setzen, wie sie die Arbeit mit den Kindern gestalten. Aber der Rahmen, der gilt dann für alle gleich, ja. Das haben wir geschafft, aber da sind erst über die Jahre und Jahrzehnte hinweg langsam mehr und mehr auch Kinder reingekommen, die sonst heute irgendwie sehr typisch sind für den 20. Bezirk, wie gesagt, also deren Eltern einfach aus anderen Ländern gekommen sind. Und das hat zweierlei Gründe, zum einen halt Eltern, die besonders wachsam sind und so österreichische Eltern, wenn man so sagen will, die massiv hineingedrängt haben in die Schule. Und dadurch ist es noch schwerer gemacht haben, quasi ein bisschen ein anderes Klientel hereinzuholen, eine bessere Mischung zu bekommen. Also das sind, und das ist nach wie vor, ist das in einem ziemlich heftigen Widerstreit. Die Integrationskinder waren da sozusagen hier auch ein bisschen eine Ausnahme. Erstens hat man da leichter dann auch von anderen Bezirken Kinder aufnehmen können, nach Rücksprache etc. Und bei den Integrationskindern ist der Anteil der Kinder aus Migrantenfamilien deutlich höher. Das heißt, da, also ich meine, das ist ja wieder ein Beispiel, eine jüdische Familie, streng religiös, 13 oder 14 Kinder, und die normalerweise sind die anderen halt in eine jüdische Schule gegangen, aber der eine Bub, der Down-Syndrom hatte, der ist dann halt bei uns gelandet, und so kam dieses Milieu halt auch zu uns herein, was im Grunde genommen ja für alle enorm bereichernd und schön ist, ja, Vielfalt vergrößert. Also so haben wir da irgendwie über den Umweg der Integration auch für die ILB mehr und mehr Breite und Mischung hineingekriegt und Heterogenität, was ja sozusagen das Credo auch der Schule war und ist, dass man nicht in fiktiv, vermeintlich, möglichst homogenisierten Gruppen, also alle Erstklassen, aber sowieso ein Witz ist, wenn man genau weiß, dass das 3-4 Jahre streut, das Entwicklungsniveau ja wurscht, ob die jetzt Deutsch oder nicht Deutsch können, das ist ja nur eine Fußnote bei dem Ganzen. Oder wie es jetzt wieder heißt, dann im Mittelschulbereich, sogar noch in den ersten 2 Wochen, muss man dann feststellen, ob die jetzt Standard-Schülerinnen sind oder Standard-AHS-Schülerinnen sind, ja. Und der nächste Schritt ist ja schon aufgelegt, dass man dann halt sagt, okay, wenn die schon nur Standard sind, dann kommen die auch in die Standardgruppe, nicht? Und die anderen, die besser sind, halt in die nächste höhere Leistungsgruppe. Also Sachen, die alle schon da waren, aber eigentlich geschichtlich mehr oder weniger überwunden waren, erleben da ein Revival.
Also du hast 20 Jahre dann eigentlich an diesem Konzept und an dieser Struktur der integrativen Lernwerkstatt Brigitte Nau gearbeitet und die strategisch nach den Grundsätzen, die du jetzt gerade genannt hast, entwickelt.
Ganztägigkeit habe ich noch vergessen. Das ist im Unterschied auch zur Pfeilgasse, ja, das war Halbtagsschule.
Also Ganztägigkeit, Mehrstufen, Klasse, also überschreitender homogenen Jahrgangsklassen, mhm. integrative Integrationskinder verstärkt aufnehmen.
Mhm. Verzicht auf Ziffernoten.
Ja, alternative Leistungsbeurteilung mhm. durchgehend bis zur vierten.
Und ja, bis zur dritten. Vierte, solange man in der Volksschule war, war das schwierig, weil sie brauchen ja dann ihr Zeugnis, damit man weiß, welche Genes in den Jahren ist und welche nicht.
Ja, worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, ist, diese Entwicklungsarbeit hast du ja dann nicht mehr alleine als Klassenlehrer gemacht. Du warst zwar Direktor in der Schule, aber wenn du kein Team gehabt hättest, dann Lehrerinnen, die das mitgetragen und mitentwickelt hätten, und das waren zuletzt, glaube ich, immerhin, weiß nicht, 40?
Nein, 80, mehr oder weniger fix angestellte Pädagoginnen, weil, wenn man ja. Religionslehrerinnen und so dazu ja. nimmt, über 100. Wenn man das Reinigungsservicepersonal dazu nimmt, Küche und so weiter, 120 Beschäftigte.
Die zumindest die Grundideen der Schule mittragen müssen, weil sonst gibt es Sand im Getriebe, oder?
Ja, natürlich, wobei das...
ist da noch Diversität außerhalb der Diversität möglich?
Nein, genug. Genug, glaube ich. Also noch dazu bei seinem doch relativ großen Gefüge von vielen Menschen gibt es klarerweise auch große Unterschiede. Mir ist vorgekommen im Laufe der Jahre, sozusagen, wenn es einmal die Grundidee verankert ist und versucht wird zu leben, ist ja auch ein ständiger Prozess der Annäherung, dass es dann für neu Hinzukommende, da gibt es fast eine Art Sogwirkung. Und die gibt es allerdings wahrscheinlich leichter und öfter mal auch in die andere Richtung. Das heißt, wenn ich an der Schulkombo irgendwie alle mit starren oder missmütigen Gesichtern herumrennen oder im Konferenzzimmer dann irgendwie über die Schüler, einzelne Schüler und Schülerinnen hergezogen wird in einer Art, wo es einem nur den Magen zusammenkrampft. Na, was, entweder kann ich, wenn ich dort arbeiten soll, entweder kann ich nur die Ohren zustöpseln oder mich abschließen von dem grobigen Kollegium, wird auch nicht gerade zielführend sein oder davon gehen. Oder aber das färbt ab. Und da ist mir vorgekommen, dass das so etwas aber auch im positiven Sinne möglich ist. Ja. Kann natürlich wiederum in einer anderen Art zu Problemen führen, wenn die Leute das Gefühl haben, dass es gibt sehr hohe Erwartungen auch, die gar nicht ich jetzt in der wöchentlichen Sonntagskonferenz predige oder so, ja, das ist ja nicht mein Stil, aber die man spürt im System oder von den Leitbildsätzen, die wir formuliert haben und so weiter. Das sind natürlich hohe Erwartungen, auch von den Eltern her. Wenn ich dem jetzt einfach, weil ich noch jung im Geschäft bin, in der pädagogischen Arbeit drinnen bin oder aus anderen Gründen nicht so gerecht werden kann, dann muss ich das ja irgendwie überspielen. Aber das Korrektiv, das Entscheidende hier, wie in vielen anderen Fragen, ist das pädagogische Team. Das heißt, wir haben von Anfang an nie die Situation von Einzelkämpferinnen gehabt. Und damit gibt es einen permanenten Austausch in wöchentlichen fixen Teambesprechungen, auch sozusagen strukturell fixiert, sodass dann der Einzelne, die Einzelne, wenn es prinzipiell für ihn oder sie passt, hineinwachsen kann in das System und auch natürlich selbst Fehler sich zugestehen kann und das einfach dann akzeptiert, wenn man daran gemeinsam lernt. Also das ist mir insbesondere, also sowohl bei Pädagoginnen, am ehesten auch bei Freizeitpädagoginnen, die in einzelnen Fällen quasi wie die Jungfrau zum Kind zu uns gekommen sind. Ja. Also die wussten nicht, was da läuft. Und wenn solche Leute dann angetan waren von dem System und irgendwie die Wirkungsweise dessen, wie wir gearbeitet haben mit den Kindern, mit der Altersmischung und so weiter, wenn die waren mir besonders wichtig und die konnten das auch besonders wertschätzen. Und dasselbe Phänomen auf Elternebene. Ja auch. Namentlich und am öftesten wahrscheinlich bei Eltern von Integrationskindern, die halt einfach einen Platz gesucht haben und mit Hilfe auch des Sonderpädagogischen Zentrums, wie es damals geheißen oder so, also mit vereinten Kräften halt, okay, könnte ein guter Platz bei uns sein, die aber höchst skeptisch waren, ja, oder in manchen Fällen, ich will aber nicht Sonderschule für mein Kind. Da habe ich gesagt, ja, wir sind keine Sonderschule, sondern halt eine gemischte, wir sind alle gemischt und so. Und Aber wenn solche Eltern dann auch sagen, ja, das ist ja wie in der Familie mit Große und Kleine, ja, wenn die dann das wertschätzen, ohne dass die jemals von Reformpädagogik oder sonst irgendwo was gelesen hätten, das finde ich dann ein besonderes, eine besonders wertvolle Rückmeldung.
Was macht für dich jetzt, sage ich mal, so eine gute Lehrerin aus? Welche Eigenschaften würdest du da anführen?
Naja, sich selber auch immer wieder im Spiegel zu sehen zu können, ja, das ist ja nicht leicht, weil da sieht man dann vielleicht auch manchmal nicht so Schönes oder Erfreuliches oder Schmerzliches, es ist ja alles auch immer eine biografische Komponente. Und sich damit auseinanderzusetzen, da kritische Begleiter oder Begleiterinnen zu haben, wurscht, ob das jetzt eine Partner, Partnerin ist oder Supervisor oder wie immer, oder eben auch in einem wohlwollenden pädagogischen Team, in das man eingebettet ist. Also da hinschauen zu dürfen, hinschauen zu wollen, hinschauen zu können, da kann ich natürlich enorm viel, das könnte ich auch aus meiner eigenen Lebensgeschichte und der Etappe in der LB, was ich da für mich halt noch sehr Wertvolles herausgezogen habe. Also in so einem Zusammenhang kann man selbst unheimlich viel profitieren und dann ist es weit mehr halt als ein Job.
Ja, aber trotzdem, was würdest du jetzt sagen? Ja, welche Eigenschaften sollten denn Lehrerinnen haben, ehe sie auf die Kinder losgelassen werden?
Na gut, jeder war ja selbst einmal Kind. Also einfach diese auf das zurückzuschauen, ja, und sich auch hoffentlich mit halbwegs mit Freude und Frohsinn und die Vitalität, die man hat als Kind, oft nur so völlig unbedarft lebt und leben kann. Also das ein Stück weit wieder zu erwecken und wieder zu erkennen in den Schülern und Schülerinnen, mit denen ich arbeite, und das nicht als Bedrohung zu sehen, sondern eigentlich als Lebenselixier für sich selbst. Also
Neugierde, Selbstreflexion.
Neugierde an anderen Menschen, in dem Fall halt an jungen Menschen, aber auch älteren, mit den Eltern im Hintergrund, mit anderen Kolleginnen, unbedingt Neugier und Interesse auch an einer Auseinandersetzung in so einem sozialen Umfeld und auch durchaus Freude und Leidenschaft für einfach bestimmte Lebensthemen, elementare Themen, ja, und wo ich die Kinder dann halt mitreißen.
Bereitschaft kann. Selbst etwas dazu zu lernen und sich zu verändern?
Das geht ja Hand in Hand damit, dass man überhaupt sich selbst zugesteht, dass man, so wie ich es geschildert habe in meinem ersten Jahr, das waren zumindest zwei größere Niederlagen, ja, die fast K.O.-Schläge waren. Also da lernt man ja mal am meisten
daraus. Setzt aber voraus, dass man keine Angst mehr hat, weil wenn man Angst hat, das vor blockiert. Dem, was man tut, blockiert es.
Natürlich.
Wenn es stärker wird, nennt man es dann Burnout. Mhm. Obwohl viele vielleicht heute schon Burnout haben, ohne jemals gebrannt zu haben. Aber gut, wenn man diese Angst muss man wegkriegen davor, dass etwas schief gehen kann. Und das habe ich gemeint mit Sicherheit gewinnen.
Ja, sicher. Nur das Problem ist, das kann ja nicht für mich, das ist eine systemische Angelegenheit. Weil wenn natürlich das Umfeld signalisiert, meine Vorgesetzte oder sonst was, ja, also pass nur auf, dann kann ich mir noch viel weniger zugestehen, Fehler zu machen, und die Angst, die dahinter steckt, wird virulent sein, weil ich ja weiß, dass irgendwie das kann dann ziemlich daneben gehen oder kann mir meinen Job kosten oder was auch immer, ja.
Also einen Teil kann ich selber versuchen, an meinem Verhaltens- oder Fertigkeiten, Fähigkeiten zu ändern. Mhm. Ein Teil wird einfach durch die Rahmenbedingungen, die im System herrschen, definiert.
Maßgeblich mitgeprägt.
Geprägt. Und da ist dann die Forderung zu schauen, dass man die Rahmenbedingungen auch entsprechend verändert oder versucht zu verändern.
Naja, wobei zu diesen Rahmenbedingungen.
Über die eigenen kleinen Klassenzimmerrahmen hinweg. Ne?
Freilich. Und da sind wir natürlich schon einmal bei der Frage des Leitungspersonals. Ja, das ist natürlich dann auch eine hochpersönliche Komponente, die da mitschwingt, wer halt wie er aufgesetzt ist und seine Rolle als Vorgesetzte oder Vorgesetzter definiert und auch lebt und damit den Menschen, die da hier arbeiten, auch Raum gibt für solche Erfahrungen, auch für Niederlagen, um daraus zu lernen. Zum anderen aber ist es sicherlich auch eine sozusagen grundlegende strukturelle Frage, weil solange Schule eigentlich einen ziemlich engen Rahmen, einen vordefinierten engen Rahmen, jedenfalls wahnsinnig massive Konventionen im Kopf mittransportiert, ja, wie schon mehrfach erwähnt, hat Schule ist Jahrgangsklassenschule, ist 50 Minuten Takt in verschiedenen Fächern. Schule ist im Wesentlichen Einzelkämpferinnentum in der Klasse.
Note.
Schule ist eben dieses abstrahierte Feedback in Form angeblich, in Gestalt angeblich gerechter Noten, die es aber nie geben kann, weiß man ganz genau. Schule ist auch natürlich dann ein Steuerungsvehikel, wer geht dann wohin, wenn sich ständig verzweigt und zersplittert ist, das Schulsystem. Dann natürlich, das prägt klarerweise auch alle agieren, das prägt auch die Gruppe. Also darum haben wir natürlich immer wieder gerungen, zum Beispiel die Ziffernoten so lang als möglich, aktuell bis Ende der 7., dann ist eh vorbei, weil dann geht es in die nächste Etappe, draußen zu halten aus dem System. Robert Vierlinger, ein wichtiger Mentor in meiner pädagogischen Geschichte, hat gemeint, also die Ziffernoten sind ein feindlicher Agent im Reich der Pädagogik, so hat er das sehr blumig umschrieben.
Du bist jetzt also zuletzt eben als Direktor in der ILB gewesen und vertrittst natürlich und hast es entwickelt und vertrittst natürlich auch die Meinung sicherlich, dass das ein sehr gutes Schulsystem oder System der Volk der Schule ist. Geht jetzt von 6 bis 15. Also von 1. bis 9. Schulstufe.
Achte Schulstufe. Aber manche Kinder können auch noch ein 9. 10.
Also bis 8. Schulstufe. Ihr habt neue Struktur gemacht. Nicht mehr 4 und 4 Jahre, sondern 3er Jahrgänge. Also Einstiegsteil mit 3 Jahrgängen, also mit 3 Jahren Mittelstufe sozusagen.
4., 5., 6. Schulstufe, ja.
Ja, und dann Ausgangsstufe wäre dann
7., 8.
Der dritte Teil quasi. Entspricht, gibt es glaube ich auch international in anderen Ländern eben eine andere Teilung, weil da auch die Meinung besteht, dass das viel mehr an den Entwicklungsstufen der Kinder dran ist, als das bei uns jetzt vorherrschende 4-Jahres-Modell. Kannst du dir vorstellen, dass jetzt die Schulen, die ILBs überall Platz greifen, dass es im Moment gibt es 120 Volksschulen in Wien, dass man jetzt noch 119 ILBs macht?
Naja, das spießt sich schon einmal daran, dass ja die ILB nicht gemacht worden ist von oben in dem Sinn. Macht's mal das. Ja. Wir haben uns ja im Grunde genommen dem System immer wieder aufgedrängt und dadurch natürlich viel Zeit und Energien investieren müssen, aber es war es uns halt wert. Insofern wird es mit dem Knopfdruck auch nicht so leicht umsetzbar sein. Ja. In der Tat ist es ja kurios, es sollen ja sämtliche Schulversuche auslaufen, 2024, 2025, ab dann gibt es keinerlei Schulversuche mehr. In der Vergangenheit gab es Schulversuche exzessiv, aber eigentlich nicht im Sinne des Erfinders, des Gesetzgebers. Schulversuche wird was ausprobiert und dann hochwissenschaftlich evaluiert. Man weiß, wie das war bei der integrierten Gesamtschule in den 70er Jahren. Das war ein Politikum und das wollte man nicht und damit ist halt die Evaluation auch entsprechend negativ ausgefallen und nichts draus geworden. Aber es gab Schulversuche wie eben verbale Beurteilung in Wien über 50 Jahre lang. Schulversuche, völlig absurd. Also es war sozusagen ein politischer Deal irgendwie, dass man das halt zulässt, aber eigentlich nichts weiterentwickelt. Mit und das habe ich auch kritisiert, also wir hatten Vertreterinnen des Rechnungshofs bei uns, die haben das eh auch sich angeschaut und dann ja empfohlen, das zu beenden. In Österreich gab es dann, das ist nur so eine markante Zahl im Volksschulbereich, vor noch wenigen Jahren, glaube ich, 2.000 bis 3.000 Schulversuche zu alternativer Beurteilung. An sich ja ein wunderbares Bouquet an unterschiedlichsten Bemühungen von Volksschullehrerinnen, eben diesen unnötigen Ziffernoten auszuweichen. Haben sie ja wahnsinnig viel angetan und unterschiedlichste Modelle entwickelt. Das als Schulversuch laufen zu lassen, ist ja in der Tat ein bisschen grotesk. Das abzuschaffen habe ich also prinzipiell befürwortet, aber gleichzeitig dann in der Anfangsphase für die ersten 3 Jahre den Schulen autonom eine Definition zu ermöglichen, ob sie mit alternativ beurteilen wollen oder nicht. Damals allerdings schon mit einem höchst fragwürdigen Korsett im Hintergrund, was ich dann mit einer Petition bei der damaligen Ministerin Hammerschmidt urgiert habe und vehement auch dagegen aufgetreten bin. Also da einige Direktorinnen und andere gesagt, also wenn das kommt, dann gehen wir, die immer sehr kritisch gegenüber den Ziffernoten waren, dann können sie uns gern haben, dann gehen wir von Anfang an Noten. Das ist so ein Schmarrn. Also es wurde dann entschärft und schwuppdiwupp, ich will jetzt nicht sagen zack, 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 3 Jahre später wird selbst dieser Mini-Schritt in Richtung Schulautonomie für die ersten 3 Schulstufen auch wieder gekappt. Ja. Und gerade einmal gnadenhalber, na klar, weil man weiß, da gibt es ja doch auch sehr kritische Geister, das ist was Gewachsenes. Gnadenhalber darf man jetzt noch in der ersten Klasse offiziell, wenn man nicht Ziffernoten will, alternativ beurteilen, dann ist Schluss mit lustig. Also, was da abläuft, wenn man das über lange sich zurückentwickelt, dann braucht man schon.
Ich komme nochmal zur Frage zurück. Ja. Würdest du dir wünschen, dass es eine Vervielfältigung des Modells gibt, dass es sowas wie die ILB als Regelschule gäbe?
Es gibt in Wien aktuell gerade noch 3 Schulversuche. In ganz Wien, im Pflichtschulbereich. Das eine ist der lernzieldifferente Anwendung des Regelschullehrplans für sozusagen frühere ASO-Kinder, also Lernschwache, langsamere und so weiter, die aber nicht jetzt wirklich eine ausgewiesene Behinderung haben, an mehreren Standorten. Es gibt die Bilingual Schools noch als Schulversuch und es gibt den 3. Schulversuch, der nennt sich ILB, Integrative Lernwerkstatt Brigittenau. Und im Rahmenkommentar im vorigen Sommer, also vor etwa einem Jahr, wo dieser Schulversuch für mich selbst völlig überraschend nicht nur ein weiteres Jahr verlängert wurde, sondern gleich bis 2024/25 und das aber schon unter der damaligen blau-türkisen Regierung, steht im Kommentar drinnen. Im Moment kann noch nicht gesagt werden, ob sozusagen dieser Schultyp, dieser Schulversuch ins Regelschulwesen übergeführt wird. Also das wäre deine Frage, dann machen es alle nach dem Schnittmuster. Oder aber der Gesetzgeber die schulautonomen Möglichkeiten so erweitert, dass das quasi schulautonom definierbar ist. Ja. In dem Prozess sind wir jetzt mittendrin. Ob und wie so eine Überführung ins gesamte österreichische Schulwesen, das käme wahrscheinlich einer kleinen Revolution gleich und man müsste das einfach insofern gut aufsetzen, als man den Schulen das als Ermöglichungsprogramm, als Rahmen, der schon vorgegeben ist, aber auch als Ermöglichungs- und Entwicklungsprogramm anbietet und nicht aufzwingt, weil sonst haben wir allein deswegen schon Widerstände. Und natürlich müsste der Gesetzgeber, die politisch Verantwortlichen auch gewärtigen, das, was mir im Unterrichtsausschuss zur letzten Schulreform Novelle wurde ich von der SPÖ sozusagen als Experte in den Unterrichtsausschuss auch eingeladen. Und da hat mir ein hoher Beamter des Ministeriums dann direkt auf die Schule, die ich repräsentiere, also die ILB, gesagt, also es gibt da keine grundsätzliche Kritik. Ja. Wir haben ja alle eingeladen und unsere Türen immer aufgemacht. Aber quasi, was das kostet. Und wenn man das dann für alle Schulen macht, die Ressourcen, die wir haben, die wir gebündelt einsetzen, gebe ich zu, ja, aus all den Quellen, ganztägige Schule und so weiter, also, und sonderpädagogisches Personal, ist das eine gute Ressourcenausstattung, eine gute, die ich auch allen anderen Schulen wünschen würde. Und wenn schon Menschen, natürlich muss man auch schauen, wie die Ressourcen, ob sie gut eingesetzt werden, aber das könnte ich ja mit einer qualitativen Komponente verknüpfen. Sagen, okay, wenn Schulen sich auf den Weg machen und was ich mehrstufiges Arbeiten ist, einfach brauche ich viel mehr Zeit und Energie, um das vorzubereiten, Material und. Dann gibt es eben auch entsprechende Ressourcenausstattung. Aber bisher war da irgendwie viel zu wenig differenzierte Sicht der Verantwortung. Aber ich meine, so gesehen wäre das durchaus ein Weg.
Ja. Das Wesentliche wäre dann wahrscheinlich auch das Bewusstsein insgesamt der Beteiligten am Schulprozess, weil es nur dann funktionieren kann, wenn eine gewisse Haltung einmal da ist und man für das eintritt, dass man da selbst eben Hand anlegen muss, um das Ding am Laufen zu halten. Das würde also nicht funktionieren, wenn es verordnet wird, du hast das ja vorhin schon gesagt. Mhm. Das kann man nicht als Schnittmuster verordnen. Es braucht auch einen entsprechenden Lehrkörper und eine entsprechende Beteiligung der Eltern und eine entsprechende Beteiligung der Direktion, damit so eine Reformschule wie die ELBSIS nicht untergeht im eigenen Betrieb.
Ja, also man könnte sagen, drei E's, also ein Ermunterungs-, ein Ermöglichungs- und ein Ermächtigungsprogramm bräuchte es. Ja. Und dann Verantwortung an die Schulen, weil das heißt ja, die Schulen müssten ja wesentlich mehr Verantwortung übernehmen als bisher. Man kann dann nicht so leicht sich abputzen. Einerseits wird viel gejammert über die tatsächlich also überbordenden Rahmenvorschriften, das administrative Korsett, ja, das wird bei allem Blabla über Schulautonomie wird das in Wirklichkeit immer enger und immer absurder, wo also sozusagen auch den Schulleiterinnen für die pädagogische Arbeit immer, wenn sie, muss ich abknapsen sozusagen, oder und das eingemacht, um das es ja eigentlich geht. Also das müsste hier, das müsste wirklich sozusagen eine große Strategie dann entworfen werden, aber ob es die in absehbarer Zeit auch wirklich geben wird, man soll die Hoffnung nie aufgeben, ja, aber das wäre der zweite Weg, der auch in dem Kommentar des Ministeriums, des Bildungsministeriums drinnen steht, sozusagen eine Erweiterung der schulautonomen Möglichkeiten. Da würde ich nur dazu sagen, aber da müssten Sie ordentlich dazuschauen, weil alles das, was es bisher gab, bewegt sich auf einer homöopathischen Ebene und auf einer höchst widersprüchlichen Ebene, weil quasi die Möglichkeiten halt vom 50-Minuten-Takt abzugehen, ja, haha, aber es ist ja alles darauf hin komponiert. Also im Volksschulbereich habe ich immer schon viel mehr Möglichkeiten gehabt, aber spätestens im Mittelstufenbereich, Sekundar 1, alle Formeln, Abrechnungsmodalitäten etc. sind auf dieses Schnittmuster hin getrimmt. Ja. Ja, und das zu durchbrechen, einfach so, indem man sagt, na, macht es halt einmal, ja, na, das, die reden sich leicht, in der Wirklichkeit ist das aber unheimlich schwierig und Knochenarbeit.
Jetzt bist du als Schulleiter in Pension gegangen, sozusagen hast dein Arbeitsverhältnis offiziell beendet. Mhm. Wie schaut es aus als bildungspolitischer aktiver Mensch? Wirst du weiterhin hier tätig sein, dich einbringen, die Schulautonomie stärker fördern, entsprechende Begleitforderungen aufstellen etc. oder sagst, ich habe jetzt 40 Jahre meines Lebens darin investiert, jetzt sollen es andere machen.
Also könnte man jetzt sagen, dazu haben wir ja gerade rechtzeitig vor etwa 2 Jahren, haben wir einige Verwegen und ich halt wieder mal eine überparteiliche Initiative gestartet, einen Verein gegründet, der nennt sich Schulautonomie Monitoring Österreich, Netzwerk für Kinder. Gerechte Schulen, kurz Schaumonitor, um am Punkt der Schulautonomie ansetzend halt irgendwie da schulreformerische, schulpolitische, bildungspolitische Akzente zu setzen. Also rechtzeitig meine ich jetzt im Hinblick auf meine neue Situation, dass ich nicht mehr dienstlich verankert bin im Schulbetrieb und haben da kürzlich einen Kongress in Linz abgehalten, der klein, aber fein war. Wir haben auch eine Podiumsdiskussion gemacht, wo wir uns schon sehr gefreut haben, den Generalsekretär des Bildungsministeriums zu begrüßen. Das ist leider nichts draus geworden, weil den gibt es inzwischen nicht mehr durch das vorzeitige Ende der früheren Regierungskoalition. Es hat dann ein anderer Sektionschef diese Rolle übernommen, nur leider eine Stunde vor Beginn der Veranstaltung bekam ich ein SMS, dass er aufgrund der aktuellen Entwicklung und was immer das war, ich weiß es nicht, er doch nicht kommen kann. Ist halt so ein Hin und Her, ein Annäherungsverfahren, aber wir sind sozusagen, zumindest haben wir schon ein bisschen auf uns aufmerksam gemacht, so wie viele andere Initiativen, die es ja schon länger gibt, nennen wir Schule im Aufbruch oder Bildung grenzenlos oder Initiativen wie Cool oder Teach for Austria. Also der Grundansatz, da gibt es ja unheimlich viele Ähnlichkeiten eigentlich, obwohl es ja verschiedene konkrete Tätigkeitsfelder sind, die diese Vereine halt kennzeichnen. Also jedenfalls da bin ich ein Sprecher zusammen mit einer Kollegin aus dem zweiten Bezirk für das Chamonito und versuchen halt ein bisschen mitzumischen, wenn man so sagen will, auf wichtige Themen aufmerksam zu machen oder auf schwere Fouls aus meiner Sicht, weil ich versuche, mich immer noch positiv zu besetzen. Vielleicht bin ich der Idealist oder Fantast oder was immer, ist auch im Verein nicht ganz unumstritten, aber dass man eigentlich das positiv konnotiert und daraufhin sind es natürlich also allein die Einführung, Wiedereinführung der Ziffernoten, mehr oder weniger ab der ersten, eigentlich ist ein schweres Foul, ja. Und dann, so jemand braucht eigentlich nicht mehr von Schulautonomie reden, ja. Das passt vorne und hinten nicht zusammen, oder? Auch namentlich natürlich die verpflichtende, höchst zentralistische, auch gefasste Einführung der sogenannten Deutschförderklassen. Ja, also wo wirklich sozusagen generalstabsmäßig auch einzelne Standorte dann ins Visier genommen wurden, ob sie das auch wirklich so umsetzen und nicht da irgendwie flunkern, wobei flunkern, ja, würde man das unter dem Gesichtspunkt einer schulautonomen Regelung sehen, dann müsste man sich ja freuen, wenn die Schulen kreativ werden und sich überlegen, wie können sie schon Kindern, die halt noch gar nicht gescheit Deutsch können, so wie eine gezielte Förderung zukommen lassen, aber sie trotzdem in einem Klassenfahren fahren kann. So wird stundenlang, völlig aberwitzig, das weiß ja niemand Außenstehender, über Wenn-Dann-Konstellationen, ja, wenn Kind in der Deutschförderklasse und nicht zurückkommt, darf es dann aufsteigen und hin, stundenlang, völlig für den Fisch, schaut um den Zeitaufwand, statt dass ich den Schulen sage, okay, die Kinder habt ihr, in den ersten drei Jahren haben sie 3 oder 4 Jahre Zeit, sich zu entwickeln, heranzuwachsen und macht das Beste draus mit den Ressourcen, die ihr habt. Ja. Und von mir aus gibt es dann manche Schulen, aber dadurch, da sind wir dann im politischen Spannungsfeld auch, wird es dann Schulen geben, die machen so ein Modell, wie es jetzt zentralistisch, rigide, für alle beinhart durchgesetzt wurde mit separaten Klassen. Da denkt immer, was sollen sie es machen? Wenn die überzeugt von dem sind, dann ich finde es trotzdem grundsätzlich nicht gut und vernünftig, aber irgendwie, wenn man sozusagen, wenn es überhaupt noch irgendeine Art von wissenschaftlicher Relevanz, von Erfahrungswissen gibt und das einen Wert hat oder ohnehin nur alles in Fake News zerfließt, ja, dann kann man eh absalutieren. Dann werden auch solche Schulen autonom ihr Modell relativieren oder so konstruieren nach ihren eigenen Zeitabläufen und nicht nur in alle halben Jahre mit irgendeinem Test wieder vorangekoppelt, sondern so dass das letztendlich, glaube ich, auch für die Kinder ja, zumindest passable Lösungen ergibt. Aber viele andere würden diese Freiheiten anders nutzen. Aber das ist völlig unerwünscht. Also da gibt es einen Zentralismus, der sich wirklich gewaschen hat und das System ermöglicht es. Und alle Vorlaufsysteme in den letzten Jahrzehnten haben offenbar derartig mickrige Reformen und Strukturänderungen, dass es sehr leicht möglich war für eine neue Regierung mit klaren politischen anderen Prioritäten, das so ratzeputz durchzusetzen und überzustülpen auf das System. Das ist spannend, ja. Ich meine, da gab es ja zum Beispiel nur kurz vor vielen Jahren schon auch die Idee des früheren niederösterreichischen Landeshauptmanns Pröll, die ganzen Hin und Her, Mittelstufe und 10 bis 14, gemeinsame Schule, 10 bis 14, wo sie immer gesagt haben, das ist ein Die Parole ist nicht gut. Es muss eine gemeinsame Schule der 6- bis 14-, 15-Jährigen, muss die Parole sein. Ja, nicht nur da in der Sek 1, wo sie herumdoktern. Es ist sowieso auch nicht erfolgreich gewesen, wie man sieht. Und auch das wird jetzt vieles von den Grundideen weggeräumt, AHS-Lehrerinnen, die man dann nicht mehr einsetzen darf. Und so ist wirklich ein wirkliches böses Strafprogramm für die Schulen, die hier aktiv geworden sind. Jedenfalls, Bröll hat, das muss schon Ende der 90er Jahre gewesen sein, lang her, oder vielleicht ein bisschen später dann gemeint, naja, vielleicht sollte man halt eine 6-jährige Grundschuldauer machen. Ja. Das war wiederum für die SPÖ, soweit ich mich erinnern kann, der Gott sei bei uns. Ja. Ich habe mir damals gedacht, 6 Jahre gemeinsame Schule ist besser als 4 Jahre, erstens. Zweitens, so eine Umstrukturierung, hätte sie denn eine politische Mehrheit gefunden? Man, Rot-Schwarz hätte damals sicherlich genügt, ja, aber dann hat ihm Rot blockiert. Würde allein dadurch schon das ganze System, müsste man total umkrempeln. Das heißt, da öffnen sich auch Räume. Und ich hätte natürlich auch jetzt, was ich für unser mehrstufiges Grundmodell, hätte ich schon die Möglichkeit, das in 2 Etappen zu gliedern. Ja, die ersten 3 Jahre und die nächsten 3 Jahre, was bei diesen 4 Klassen, auch bei den Mehrstufenklassen, immer ein Holer war, immer äußerst schwierig war und einfach auch nicht entwicklungsgerechter Kinder. Aber so verkorkst ist das dann oftmals.
Die,
ja?
Die Erfahrungen und die Einblicke in die ELB findet man über die Webseite der kreativen Lernwerkstatt Beginnenau. So wie immer im Begleittext in Metadaten dieser Sendung eine Menge weiterführende Links und in den Shownotes findet. Ich danke dir recht herzlich für die ausführliche Erklärung und Erzählung aus deiner Erfahrung und wünsche viel Spaß noch hier jetzt im Waldviertel in den nächsten
unter anderem. Monaten. Ich bin ja auch im Schulbereich noch ein bisschen aktiv und versuche ähnliche Modelle oder Ansätze, wo unter einem Dach Kinder kontinuierlich begleitet werden können, ein bisschen zu animieren, zu forcieren, vielleicht auch zu vernetzen, vielleicht da auch ein bisschen eine politische Kraftkomponente in das ganze System einzubauen.
Herzlichen Dank.
Danke.
Das war ein Gespräch mit Josef Reichmeier. Christian Berger verabschiedet sich. PH On Wien.